Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Das Radio mit den interessantesten Gesprächen. Heute darf ich einen Berner bei mir begrüßen. Er ist in Bern auf die Welt gekommen, aber ich glaube, die Familie hat eher noch so ein bisschen einen Zürich-Touch drin.
Das werden wir in Zürich heimatberechtigt.
Das werden wir nachher hören. Er heisst Schorsch zum Vornamen und er heisst Bind Schädler zum Nachnamen. Jahrgang 1953. Eigentlich können wir sagen, er ist AV-Bezüger. Aber wenn wir hören, was hier alles läuft, dann ist wahrscheinlich das mit der AV noch nicht so wahnsinnig weit. Ich begrüße ganz recht herzlich den Schorsch Bindschädler, Mäzen, Investor, Banker, Jurist, Philosoph, Autor, also ein Mann, wo man wahrscheinlich stundenlang mit ihm könnte plaudern. Herzlich willkommen, Schorsch Bindschädler.
Merci, Daniel. Schönen Tag allen. Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Es freut mich, dass ich da darf dabei sein und ein bisschen plaudern.
Ja. Schorsch, der Name Bindschädler, das ist ja nicht Müller oder Huber.
Ja.
Sondern Bindschädler, und ich habe das probiert zu recherchieren. Also irgendwie hat das etwas mit Bind und Schädel zu tun, oder? Mhm. Und ich habe hier bei euch in der Familienchronik ein bisschen nachgelesen. Und irgendwann hat man gedacht, es hat etwas mit Schädel zu tun. Es hat mal irgendjemand ein Wappen gehabt, wo er, glaube ich, ein paar Schädel zusammengebunden hat. Bind, Schädel, oder? Genau. Und dir sagen aber, glaube ich, heute eher, es hat etwas mit Schädel, ist irgendein Holzgefäß, wo zusammengebunden worden ist. Also genau. Etwas ja. Wie ein Küfer oder so etwas. Ja. Aber nicht ein Fass, sondern etwas Kleineres. Ist es ein Getränk, also eine Schale, die man daraus trinkt? Oder was ist das genau?
Also, die Bindschädler kommen aus dem Zürichseegebiet, von Herliberg, Erlenbach. Dort gibt es sogar ein Gebiet, das Namen trägt, in Bindschädlern. Und man geht davon aus, dass eigentlich das die gleiche Bedeutung hat wie Fassbinder. Man hat den Schädel zusammengebunden. Das sind die Holzbrettli, wo man zu einem Hohlmass zusammenbindet. Und das waren Kessel aus Holz, Kübel, wo man so zusammengebunden hat, aber auch Fässer. Durchaus möglich.
Also das ist eigentlich eine Sachbezeichnung ist zum Familiennamen geworden.
Ja.
Das ist heute ja nicht mehr so opportun, oder heute ist es nicht mehr so klar, aber früher war ja das, glaube ich, gang und gäbe, dass Aktivität oder auch Flurnamen oder so, dass man die Familie nach dem bezeichnet hat.
Ja, das ist ja so. Ja.
Ich habe gesagt, also, wenn man dich hört, ist ja ganz klar, das ist der Berner, oder? Du bist ja auch in Bern auf die Welt gekommen.
Das ist so.
Aber ich glaube, dein Vater kommt aus dem Zürichbiet.
Ja, mein Vater hat das Leben lang ein breites Zürichdeutsch geredet. Und vielfach haben mich die Leute gefragt, ob ich der Sohn vom Vater sei. Als ich jung war, hat mich das eher beleidigt. Heute würde mich das nicht mehr beleidigen. Aber er hat Zürichdeutsch geredet, aber wir sind in Bern aufgewachsen. Und ich kann mich nicht verstellen. Das kann ich einfach nicht.
Also der Vater ist ein Zuzüger, ist nach Bern gekommen, weil er ist unter anderem Universitätsprofessor war.
Ja, also mein Vater ist nach dem Krieg auf Bern gekommen, weil er eine Stelle ausgeschrieben hat im EDA. Damals hat das politische Departement geheissen und ich glaube, das hat ihn interessiert. Völkerrecht. Er war ein bisschen geprägt auch vom Krieg. Er hat als Offizier, als junger Oberleutnant, Leutnant, Oberleutnant den Krieg mitgemacht. Bei den Dragoner. Und das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen geprägt. Und die Zeit nach dem Krieg, wo die Aussenpolitik wichtig war, hat ihn wahrscheinlich fasziniert. Und dann ist er auf Bern gekommen und hat dort die Stelle angenommen.
Tausende von Studenten haben seine Literatur dürfen oder müssen lesen.
Mhm, ja.
Das ist auch bei dir auch geblieben. Also neben dem allem, was wir dann werden, hier ein bisschen durchleuchten, bist ja du auch Autor. Mhm. Also ist das ein bisschen von deinem Vater geerbt, dass er versucht hat, Versachlichung zu machen, also die Jurisprudenz in die Buchform zu bringen. Und du versuchst ja auch sehr oft deine Gedanken, sei das in Zeitungsartikel oder Bücher, zu übermitteln.
Ja, also es kann schon sein, wahrscheinlich die Eltern sind ja immer ein Beispiel. Und meine Mutter ist ja auch Professorin geworden, ist ja auch, hat mein Vater im Übrigen im politischen Departement lernen können. Und dann haben sie geheiratet und dann sind wir drei Kinder zur Welt gekommen. Und das hat uns wahrscheinlich ein bisschen geprägt, das intellektuelle, professorale Umfeld, wenn ich dem so sagen will. Und dann habe ich früh als Student habe ich auch schon angefangen, schreiben, Artikel schreiben und in den Juristenzeitungen sogar veröffentlicht. Das hat mich immer wieder ein bisschen fasziniert.
Du hast dann geheiratet irgendwann, selbstverständlich. Mhm, ja. Und du hast eine Tochter von Graferiet geheiratet. Und von Graferiet, das ist ein Name in Bern, den kennt man dort. Und wir haben ja auch schon den Stadtpräsidenten von Bern begrüßen. Und er hat uns dann erklärt, dass es eben Graveriets und Graveriets gibt.
Mhm, ja.
Und du hast eine Tochter geheiratet vom legendären Charles von Graveriet. Und das ist ja eine sehr umtriebige Figur gewesen. Also damals, wenn man das ein bisschen miterlebt hat mit Zeitungen, Berner Zeitung und so weiter und so fort, Verlagswesen, Jurisprudenz, Immobilien und so weiter und so fort, dann ist der Name Charles von Graveriet immer wieder auftaucht. Wo du deine zukünftige Frau hast lernen kennen, hast du gewusst, was du dir mit dem Schwiegervater einhandelst?
Nein, das habe ich nicht gewusst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Liebe gewesen. Das war eigentlich meine Lebensliebe gewesen, immer noch. Auch wenn wir heute ein bisschen andere Probleme haben. Meine Frau hat ja Alzheimer leider. Und das prägt natürlich das Zusammenleben auch ein bisschen. Aber es ist, die Familie von Graveriet war für mich eine sehr offene Familie gewesen, also ein bisschen modern. Bei mir daheim ist es eher ein bisschen traditionell, ein bisschen altmodisch, konservativ zu und her gegangen. Und dort ist es vielleicht ein bisschen lebhafter zu und her gegangen. Das hat man schon gespürt. Aber die Aktivitäten von meinem Schwiegervater, die haben mich damals noch nicht so gross interessiert. Die Tochter hat mich interessiert.
Wie bist du begrüßt worden in dieser Familie? Oder? Der Charles von Graveriet hat Charlotte von Muralt geheiratet. Mhm. Also von zu von, oder? Mhm. Also da ist tatsächlich, hat man noch salutiert, kann ich mir vorstellen.
Nein, so war es nicht.
und jetzt kommt der Pinschädler daher. Mhm. Wie ist das so gesehen? Wo du den Charles von Graveriet das erste Mal begrüßt hast und bist um die Hand gegangen, nachfragen von seiner Tochter?
Also, nein, es war eben nicht ganz so gewesen. Es ist so im 68er-Stil gegangen. Also, wir waren befreundet gewesen, aber ich konnte dort können ein- und ausgehen bei Graveriet zu Hause. Das war eine sehr moderne Familie gewesen, auch immer sehr offen. Von dem Fond hat man eigentlich nichts gemerkt, und nicht in dem Sinn, wie man sich das wahrscheinlich als Außenstehenden ein bisschen vorstellt. Das war eine ganz lebhafte Sache. Irgendwann haben sie mir die Dutzis angetragen. Und dann konnte ich können duzen, die Eltern von meiner Frau. Es war eine ganz lockere, unbeschwerte Zeit.
Ist er froh gewesen, der Charles, dass du auch ein Jurist bist? Dass du ihn verstehst und dass du so eine Zukunft könntest bedeuten für die Familie?
Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Die Frage. Wir haben uns sicher verstanden, eben auch im sachlichen, fachlichen Verstand und können Diskussionen führen, vielleicht über Themen, die kunstorientiert wäre, nicht geführt hat. Das vielleicht schon.
Ja. Die Bernburger, von denen haben wir ja Aussenstehende so einen speziellen Eindruck irgendwie. Ja. Oder? Ich denke immer wieder an Madame de Meuron, die gesagt hat, seid ihr jemand oder nehmt ihr Lohn?
Ja.
Und ist dir das bis Graveriet jetzt nicht so zu und her gegangen?
Nein, ganz und gar nicht.
Also man hat nicht runtergeschaut an und für sich auf die Nicht-Fonds und so weiter, sondern es ist eine gewisse Equilibre ist hier vorhanden.
Ja. Nein, das muss ich also schon sagen. Es war eine ganz moderne, normale Familie.
Also die Familie von Graf Hirner ist sicher sehr stark verwurzelt in dem Kanton Bern und in der Stadt Bern.
Klar.
Und was hat dein Vater damals dazu gemeint, wo du herkommst, bist, die heiratet euch die Familie von Graf Hirner?
Also mein Vater war immer sehr tolerant. Er hat eigentlich nie viel gesagt. Er hat nur dann eingegriffen, wenn er das Gefühl hatte, jetzt ging es ganz schlecht. Ich mache mich besinnen an ein Erlebnis. Ich habe Gitarre gespielt, klassische Gitarre habe ich gespielt. Und dann hat mir einmal der Gitarrenlehrer hat mir ein Stück zum Einstudieren gegeben. Das hat «Jesu, du meine Freude» geheissen. Mein Vater war, ich würde sagen, nicht gerade Atheist, aber er war Protestant und eher so ein bisschen kirchenkritisch. Und als er gesehen hat, was ich da für ein Notenheft vor mir hatte, das muss ich dir auch noch sagen. Er war völlig unmusikalisch. Er hat nicht gewusst, was das ist. Jesu, du meine Freude, dass das vom Bach ist und dass das könnte ein Musikstück sein. Und so. Und dann hat er den Titel gesehen und dann hat er schon Angst gehabt. Ich drifte jetzt so in, ich weiss auch nicht, so in
also Sekten, oder?
Sektenkreisen ab. Und dann hat er mich auf das angesprochen. Das ist eines der ganz wenigen Mal, wo er etwas Kritisches gesagt hat. Und sonst hat er uns machen lassen. Er war sehr grosszügig.
Er ist, wie du gesagt hast, am Internationalen Gerichtshof in Den Haag ist er beim ständigen Schiedsgericht dabei gewesen.
Ja.
Und das ist ja heute eine riesige Diskussion. Also, die europäischen Normen, die europäischen Gerichte, die europäischen Röte und so weiter, das ist ja heute in aller Munde. Wenn du dich erinnerst, dass die Vater dort bei diesem Schiedsgericht dabei war, in Den Haag, ist das in der Familie auch damals schon eine Diskussion gewesen? Oder hat man dort eine sehr, wenn wir sagen, fast ein bisschen eine aufgeräumte Philosophie gehabt zu Europa?
Also man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. Das Völkerrecht, das Fachvölkerrecht im weitesten Sinn, ist natürlich bei uns am Mittagstisch immer präsent gewesen, immer irgendwie. Weil meine Mutter war ja auch Völkerrechtlerin gewesen, und die beiden Eltern haben natürlich einen Austausch gepflegt und der hat am Mittagstisch oder am Abendtisch hat der, stattgefunden. Das ist schon so. Also das war immer präsent gewesen. Aber ich würde sagen, die Zeit damals war eher so eine Zeit gewesen, wo Europa war ein Teil, aber nicht so dominant, wie das heute ein Thema ist. Für meinen Vater ist vor allem Kriegs- und Neutralitätsrecht. Das war sein Thema, das ihn am meisten interessiert hat. Und bei meiner Mutter war es eher auch so. Die Europa-Frage ist eher ein bisschen später zum Thema geworden.
Es gibt ja den Europarat. Mhm. Und der Europarat ist ja nicht direkt eine EU-Institution, sondern eine Institution, die gegründet worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu verhindern, dass irgendwelche Schergen wieder etwas aufbauen, wo einfach, das hat man nicht mehr wollen, oder?
Ja.
Genau.
Ja,
die EMRK wiederum gipfelt nachher in einem Gerichtshof, auch, wo jetzt die Schweiz verurteilt ist worden, mit den Klimagrossmüttern, oder wie es genau, Seniorinnen, glaube ich, dass wir zu wenig machen für Umweltschutz.
Mhm.
Genau. Und das wird ja extrem differenziert diskutiert, die ganze Geschichte. Es geht ja dort um einen Artikel 6 und um einen Artikel 8. Also die Grossmütter haben gesagt, erstens sind wir nicht angehört worden in der Schweiz von den Gerichten, das wäre Artikel 6. Oder? Und damit es eine Verurteilung hat können führen, hat man den Artikel 8 genommen. Und das ist der Familienartikel. Und der sagt, es darf keine Regierung Familie auseinanderreissen. Mhm. Und die Idee, wenn man die Grundlagen studieren zum Artikel 8, dann sieht man, dass ich denke, dass nie mehr ein SS oder ein NSDAP oder wer auch immer kommt in ein Haus hinein, der Vater abschleppt und man von dem nie mehr etwas gehört nachher. Das ist die Grundlage. Und wenn man das nachher überlegt, dass das jetzt aufs Klima umgedeutet wird, dann fällt das ja wahrscheinlich schon vielen ganz schwer, das Urteil zu verstehen. Was ist da deine Position?
Also ich bin sehr kritisch dem gegenüber. Ich finde das, falsch. Das ist eine Überinterpretation von der EMRK, die den Hintergrund hat, den du vorher gesagt hast. Und ich finde es ist auch nicht gut. Es ist eine Verluderung von unserem Rechtsstaat. Ich bin nicht der Erste, der das sagt. Aber die gesetzlichen Grundlagen, Verfassungsgrundlagen, wird heute einfach gar nicht mehr ernst genommen. Dass man ein Gesetz oder eine Regulierung auf eine Grundlage muss setzen muss, dass das bis auf der Verfassungsstufe muss abgestützt sein, das wird heute als einfach viel zu wenig ernst genommen. Und das ist der Inbegriff von einem Rechtsstaat und von einer Demokratie, die probiert mit dem Recht auch ein bisschen Macht und den Missbrauch von der Macht einzugrenzen. Und die EMRK hat das sollen machen eigentlich. Der Missbrauch zu Lasten vom einzelnen Menschen, der Missbrauch von der Macht einschränken.
Also jetzt wird eigentlich der Missbrauch missbraucht.
Ja. Naja.
Also es wird genau das gemacht, was man eigentlich wollte verhindern.
Mhm. Ja.
Also
ja. Ja.
Man redet von einer Verpolitisierung. Von den Gerichten.
Ja, ja.
Und ich meine, das sind Grundpfeiler von der Demokratie, dass Judikative, Legislative und Exekutive wirklich perfekt getrennt sind.
Ja.
Und da hat man jetzt wirklich das Gefühl, das ist ein politisches Anliegen, das vielleicht berechtigt ist oder nicht. Oder?
Ja.
Aber es ist nicht Sache von einem Gericht.
Nein,
es
ist ja so. Ja,
es ist ja so. Und trotzdem sind ganz viele Leute glücklich mit dem.
Mhm.
Was heisst das eigentlich so für die Moral von der Schweiz?
Also los, ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, uns geht es ein bisschen zu gut. Das Leben ist bequem geworden, wir sind bequem geworden, wir können alles mit dem Handy erledigen und dann kümmern wir uns nicht mehr um grundsätzliche Fragen, wir haben keine Prinzipien mehr. Die tun wir auch nicht mehr ernst nehmen. Und dann passiert eben so etwas, dass man irgendein Thema aus dem Himmel oben kann abholen und das auf der EMRK abhandeln und an ein Gericht in Europa kann gelangen kann, für ein Urteil zu erwirken. So passiert es eben.
Was ich eigentlich auch denke, ist, dass die jetzt jubeln, die werden mit einem absoluten Zwei am Rücken dastehen. Der Grund ist ja das, wir gehen jetzt in die ganzen Europa-Diskussionen rein, oder?
Ja. Ja.
Will man bilaterale Verhandlungen, will man ein Grundlagendokument haben, das uns stärker einbindet? Ist irgendein Gericht, das zuletzt darf urteilen in Europa, oberhalb vom Bundesgericht von der Schweiz, wollen wir das oder wollen wir das nicht? All die Fragen werden ja kommen. Und jetzt ist ein Urteil gefällt worden, wo, wenn wir sagen, sehr nebensächlich ist, oder? Sehr nebensächlich. Also das kann man ausführen, man kann es nicht ausführen, man kann sagen, ja, wir machen dann irgendetwas und so weiter und dann geht das vergessen und ist erledigt eigentlich. Oder?
Ja.
Dann gibt es vielleicht ein paar, die dann werden aufmocken und sagen, so Bundesrat, mach jetzt endlich etwas. Die Schweiz ist ja verurteilt. Aber das wird jetzt latent immer im Hintergrund vorhanden sein. Und wenn die wirklich die substanziellen Diskussionen kommen über Europa, oder, dann werden vor allem die Gegner von diesen substanziellen Diskussionen werden jetzt genau das Urteil vorholen und sagen, seht ihr, so wird es passieren.
Genau.
Und darum kann ich nicht begreifen, dass die eigentlich Europa-affin sind, jetzt noch Freude haben an dem Urteil. Das ist ja eigentlich eher ein Schuss in den Rücken. Oder?
Ja, das sehe ich genau gleich. Und wir müssen einfach, sehen, wir haben heute ein bisschen eine Tendenz, ich bin sehr kritisch, was das Europa anbelangt. Ich begreife nicht, wieso unbedingt jetzt man wieder die Rahmenabkommen-Geschichte vorholt. Eigentlich ist das ja alter Wein oder neuer Wein in alten Schläuchen. Ist das eigentlich mit diesen neuen Verhandlungen, die man jetzt da wieder macht. Aber es geschieht alles vor dem Hintergrund von einer immer grösser werdenden, mächtiger werdenden Verwaltung. Und die Verwaltung hat Tendenz, alles zu internationalisieren. Das macht sie wichtig. Sie sind wichtig, sie können nach Brüssel reisen, sie können irgendwo neu mehr reisen, sie können mit der Regierung anderen Regierungen zusammen verhandeln. Und gleichzeitig tun sie ihre Macht mit dem auch wieder erweitern, weil die internationalen Vereinbarungen, die gehen, sagen sie, nationalen Recht vor. wenn die Schweiz so etwas eingegangen ist auf internationaler Ebene, muss sie ja das nachher auch implementieren im Land selber. Und damit können sie eigentlich fast ein bisschen unsere nationalen demokratischen Regeln können sie unterwandern bzw. aushebeln. Das ist eine Tendenz, die wir heute haben mit der Vergrößerung der Bürokratie. Wir haben eine viel zu grosse Bürokratie und das Internationalisieren hilft dieser Bürokratie noch einmal mächtiger und grösser zu werden. Das ist meine
Reden wir in dem Sinn mal schnell ein bisschen über Geld. Mhm. Das ist ja mega spannend. Also, also jede Firma hat ein Budget, jede Gemeinde hat ein Budget und auch der Bund hat unter anderem ein Budget. Oder? Und der Bund hat auch eine Schuldenbremse. Und die Tendenz ist, auch wenn wir sagen, von den gleichen Leuten sagen, das ist ja wunderbar, die Schuldenbremse ist doch tipptopp, aber wir können neben den regulären Budgets können wir locker andere Budgets machen. Also ich sage jetzt eine irreguläre Budgets. Mhm, ja. Und dann könnt ihr mit eurer Schuldenbremse noch lange könnt ihr die haben. Genau. Und jetzt im Moment ist gerade eine Diskussion zwischen, soll man die Armee alimentieren, besser alimentieren, dass die sich ausbauen kann. Und die linken Kräfte sagen dann, ja, das, vielleicht braucht es das tatsächlich, aber wir wollen nicht, dass unsere Gelder zugunsten von der dritten Welt gekürzt werden. Damit wir die Armee mehr alimentieren können. Und dann gibt es unheilige Allianzen plötzlich, oder? Wo man sagt, wir machen beides. Wir lassen beides schädern und laufen, aber es hat nicht mehr Platz in der Schuldenbremse. Also nehmen wir es raus und tun das, ich sage dann jetzt wieder, irreguläre Budgets ausgliedern. Ich meine, so etwas, wenn du das in deiner Geschäftslaufbahn gemacht hättest, oder? Das heißt, das ist das reguläre Budget, das wir haben in dieser Firma. Du bist unter anderem verantwortlich gewesen, für einen Zementit, für einen Leim, bei Merz und Bentley, oder? Wenn du das dort gemacht hast, jetzt haben wir das Budget, so viele Millionen, das ist regulär, und nebendurch kassieren wir noch ein bisschen das irregulär, wir machen einfach ein zweites Budget. Also, dann hättest du es mit den Behörden zu tun bekommen, oder?
Ja, zuerst mal mit den Aktionären wahrscheinlich. Die hätten mich dann nicht mehr wiedergewählt oder schnell abgesetzt, vermute ich. Du hast schon recht, das ist einfach nicht in der Ordnung. Man tut einfach Wege suchen, für immer mehr Geld können auszugeben. Und es überlegt sich niemand mehr, dass von nichts kommt. Und das ist ja das Schlimme. Man meint, man könne, das Manna komme einfach vom Himmel. Der Staat habe Mittel ad libitum. Und irgendeinmal geht aber halt auch einem Staatsgeld aus.
Du sagst den... Wer ist eigentlich man? Ich frage mich immer, wer ist das eigentlich?
Ja, das sind wir alle.
Also ich zähle mich nicht unbedingt dazu.
Also, nein, ich gehe nicht.
Ich würde jetzt nach Bern kommen und sagen, so ein sehr reguläres Budget kommt nicht in Frage.
Ja,
Punkt, aber, Schluss, adieu.
Aber ich glaube, bei vielen Leuten, bei unseren Freunden, ist das halt auch zum Teil verbreitet. Die machen sich die Gedanken nicht mehr, die grundlegenden Gedanken machen sie sich nicht mehr. Woher kommt eigentlich das Geld? Wer schafft den Mehrwert, den wir nachher besteuern und den wir nachher auch wieder ausgeben können? Das überlegen sich viele Leute nicht mehr.
Aber weißt du, wieso sind wir in einer absurden Situation? Also, wir haben jetzt gerade Frankreich gelesen, 50 Jahre lang rote Zahlen.
Ja, ja,
also Frankreich schreibt ohne Unterbruch seit 50 Jahren rote Zahlen.
Ja, ja.
Also, ich komme wieder zurück aus einer Firma, aber 50 Jahre rote Zahlen und absolut undenkbar. Und irgendwie funktioniert das, das läuft. Wir haben Italien, wo eine wahnsinnige Zinslast hat und ein grosser Teil der Steuern muss nutzen, um die Zins zu zahlen. Die Amerikaner sind auch bei 130% vom Bruttoinlandprodukt angelangt. Also die Verluderung, die ist weltumspannend worden.
Oder? Ja, das ist ja so. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Finanzwirtschaft, Wissenschaften haben ja auch ihren Beitrag geleistet. Nehmen wir die ganze Geldpolitik, das ist ja nichts anderes als Zinsmanipulation. Das mag ja noch gehen, bis zu einem gewissen, in einem gewissen Rahmen. Aber es ist immer die Frage vom Mass. Wenn es nachher masslos wird, und das ist in den letzten 20, 30 Jahren ist es masslos geworden, die Nationalbanken haben die Zinsen manipuliert. und bis zum geht nicht mehr. Am Schluss ist man nur noch mit den Zinsen abgegangen, damit die Wirtschaft am Laufen, laufen bleibt. Und dann hat man gemeint, jetzt haben wir das Perpetuum mobile geschaffen.
Die eierlegende Wollmilchsau, oder?
Mhm, ja, das genau. Ist so. Ja.
Also wir sind in einer Situation, in der ein real denkender Mensch eigentlich nur noch den Kopf kann schütteln kann.
Ja.
Und was könnten wir machen, um den Leuten wieder zu sagen, wenn ein Land mit 130% verschuldet ist, dann ist die Zinslast so hoch, dass die Leute arbeiten, damit Zinsen können gezahlt werden, oder? Und das will ja eigentlich niemand, sondern eigentlich will man ja arbeiten. Und wenn man schon Steuern zahlt, dann will man das für Infrastrukturprojekte oder so einfach nutzen. Also sagen, das bringt mir wirklich etwas.
Ja, genau.
Genau. Aber mittlerweile ist ja das nicht mehr so, weil ein grosser Anteil ist einfach verpufft, oder? Und da sollten ja eigentlich die Leute so klug sein und sagen, das wollen wir nicht mehr.
Ja. Dann muss man Aktivradios gründen.
Sehr gut.
Ja, solche Sachen. Nein, darum müssen wir unsere Stimme erheben. Auch wenn wir vielleicht nicht gross erhört werden, vor allem von den grossen Medien nicht mehr ernst genommen werden, von den Politikern auch nicht ernst genommen werden. Aber wir müssen unsere Stimme auch gleich erheben und probieren, die Diskussion ein bisschen zu versachlichen.
Sonst kommen wir schnell zu dir zurück. Du hast daheim 5 Kinder.
Mhm. Ja,
immer noch, stimmt. Oder? Jetzt sind sie wahrscheinlich ausgewogen, schon lange nehme ich an. Oder? das ist ganz massiv über dem Durchschnitt. Oder? Wir haben ja heute nicht einmal mehr eine Reproduktionsrate, die uns aufrechterhält. Du hast 5 Kinder. Ist das eine Idee gewesen, dass ihr gesagt habt, ihr wollt eigentlich mal eine grosse Familie sein? Weil du den Plausch hast an jungen Leuten. Und die Diskussion auch nicht gescheut hast, die so junge Leute mit sich bringen. Oder hat es einfach ein bisschen drauf angekommen?
Es ist eigentlich ein bisschen passiert. Aber ich muss auch sagen, Hintergrund hat es schon noch ein bisschen. Meine Frau hat gerne noch einen zweiten Bub gehabt.
Und, also üben bis zum zweiten Bub, oder?
Ja, genau. und nach 2 Töchtern ist der Bub gekommen, effektiv. Und dann hat sie noch gerne einen zweiten Bub gehabt, aber das ist halt dann nicht so gekommen. Es sind noch einmal 2 Töchter gekommen.
Also du hast mega viele Töchter produziert, 4 Töchter.
Genau.
Ich habe das nicht geschafft, ich hätte gerne auch noch eine Tochter gehabt. Also wir hätten vielleicht können austauschen.
Ja, oder? Genau.
Das ist der Stefan. Und wie hat der Stefan sich so gefühlt unter diesen vielen Frauen?
Er ist Hahn im Korb, immer noch.
Ist er gut ausgekommen mit der Schwester?
Ja, sehr gut.
Das ist doch noch cool, oder? Die ältere Schwester bringen Freundinnen heim.
Ja, und sie haben ihn vergöttert. Also das hat man schon ein bisschen gemerkt. Und auch die Jüngeren. Er hat mit denen gespielt.
Wie bist du klargekommen mit deinen Kindern? Also das ist ja sehr oft, du bist jetzt sehr ein konservativer Mensch, wo eben sagt, ein Franken ist ein Franken und nicht ein Franken ist 1'000 Franken, oder, wo man ausgeben kann. Wie denken deine Kinder?
Wahrscheinlich ähnlich. Ich bin überzeugt davon, dass es halt wichtig ist, dass die Eltern auch ein bisschen eine Vorbildfunktion wahrnehmen. Und die Kinder tun sich ein bisschen an dem anpassen. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl, das ich habe. Ich kann dir nicht sagen, wieso ich hätte diesen Sohn auch nie wirklich bevorzugt. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe ihn bevorzugt. Er ist bei uns nicht bevorzugt worden. Oder hat, dass er jetzt, natürlich hat andere Spielzeuge bekommen, wahrscheinlich auch von den Grosseltern, von den Göttin und Gotten. Das ist wahrscheinlich schon so. Aber gross Einfluss genommen haben wir nicht. Ich glaube, der Bub entwickelt sich ein bisschen anders als ein Mädchen.
Ist irgendjemand Jurist oder Juristin geworden?
Der Bub ist ein Jurist geworden.
Hast du das gesagt, als du auf die Welt gekommen bist und du wirst Jurist?
Nein, im Gegenteil. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, macht das, was euch gefällt. Tut das Studium einschlagen. Ihr könnt nachher irgendetwas machen. Ich hatte einen guten Freund, der hat Psychologie studiert und ist nachher Chef der Pharmaindustrie, in der Pharmaindustrie geworden und bei Pepsi-Cola tätig war. Und das war für mich so ein bisschen das Beispiel. Aber ich weiss nicht, er hat halt wahrscheinlich das Vorbild Vater und meine Frau war ja auch Juristin, das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen geprägt. Und eine von meinen Töchtern hat einmal gesagt, nein, sie will ganz konkret etwas studieren, wo sie nachher auch einen Beruf erlernt hat. Die ist nachher Medizinerin geworden.
Du bist einmal in eine Situation reingekommen, wo sehr berühmt war. Und es ist um Oskar Hollenweger gegangen. Mhm. Da muss man viel schnell ein bisschen ausholen. Der Oskar Hollenweger ist in die Justizfänge reingekommen. Er ist sogar in Untersuchungshaft gekommen. Er hat eine Bank aufgebaut, zusammen mit der Sandow-Stiftung. Und die Sandow-Stiftung ist dann ausgetreten. Und zum Zeitpunkt, wo die Geschichte losgegangen ist, wo man den Oskar Hollenweger gepäckelt hat, ist er, glaube ich, mit 90% Eigentümer gewesen von dieser Bank. Das hat sich nachher, also nicht zwei Jahre umgetrümmelt, sondern das ist 10 oder 15 Jahre lang gegangen. Und der Oskar Hollenweger ist komplett weiss gewaschen worden. Also er hat sämtliche Prozesse gewonnen. Er ist von allem freigesprochen worden, was man ihm vorgeworfen hat. Und das, die Geschichte hat ja wahnsinnig Furore gemacht. Man sagt sogar, der Bundesrat Blocher ist abgewählt worden aufgrund von dieser Situation, weil er nachher eingegriffen hat bei der Staatsanwaltschaft, weil er gesagt hat, so geht das nicht. Oder? Wir haben immer noch ein Recht und das Recht wird nicht gebeugt, nicht zugunsten vom Staat, aber auch nicht zugunsten von einer Person. Der Oskar Hollenweger hat dann zuletzt prozessiert. Es ist, glaube ich, um 16 Millionen gegangen, indem er gesagt hat, das ist das, was ich verloren habe. Mindestens, oder? Er hat ja noch viel mehr verloren. Er hat seine ganze Bank verloren, er hat seine Ehre verloren, er hat einfach alles verloren, was man noch verlieren kann. Und zuletzt hat das Bundesgericht gesagt, du kommst gar nicht über, weil der Geschädigte bist eigentlich nicht du, sondern das ist deine Bank und die gibt es ja gar nicht mehr. Also haarsträubende Diskussionen, das könnte man fast jetzt mit der EMRK-Geschichte ein bisschen vergleichen, also eine Verpolitisierung von der Justiz. Und jetzt kommst du zum Zug, du bist 2004 dort eingestiegen und hast das voll miterlebt, was mit dem Oskar Hollenweger passiert ist. Magst du dich das erinnern, wo das so richtig gebrutzelt hat?
Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern an die ganze Geschichte. Und es ist wirklich eine Sauerei, man kann es nicht anders sagen, auf gut Berndeutsch gesagt. Und das war eine Beugung vom Rechtsstaat, wie sie eigentlich nicht stattfinden sollte. Seitdem glaube ich nicht mehr so an Rechtsstaat, muss ich sagen. Und auch an Rechtsstaat in der Schweiz nicht. Und vor allem die Leute, die das Wort ins Maul nehmen, sind wahrscheinlich sogar die schlimmsten Sünder in dieser Geschichte. Nein, ich kann mich noch gut besinnen. Ich bin dort in Verwaltungsrat gewählt worden. Ich konnte mich sogar ein bisschen beteiligen. Und ich habe dort eine weitere Zukunftstätigkeit gesehen. Ich war auch im Gespräch mit dem Oskar Hollenweger. Er hat an mich geglaubt. Und wir haben eigentlich uns so ein bisschen darüber unterhalten, wie wollen wir die Bank weiter entwickeln, was wäre meine Rolle, was könnte meine Rolle in dieser Bank sein und was könnte seine Rolle sein. Und dann ist er verhaftet worden von einem Moment auf einen anderen. Und das war am Weihnachtstag, ich habe mich noch gut gesehen, ich war auf dem Männlichen oben bei Wengen beim Schielen, wo mir der Präsident vom Verwaltungsrat anruft und sagt, ich muss zwei Tage gäbe es eine Sitzung, ich muss kommen und ich muss wahrscheinlich als nächstes muss ich nach Zürich und ich muss die Bank führen.
Wo das passiert ist, hast du dir ja sicher Gedanken gemacht. Hast du gesagt, ist jetzt der Oskar Hollenweger tatsächlich ein Verbrecher? Und bin ich dann auf eine Leim gekrochen und wollte dort mitmachen bei dieser Bank? Oder hast du von Anfang an gesagt, ich habe das volle Vertrauen in Oskar Hollenweger und was hier abgeht, das kann es nicht sein.
Ja, also ich hatte das volle Vertrauen, weil ich diesen Fall kennt habe. Der Diemer hat der geheissen. Das war der Mann, der die Bundesanwaltschaft auf Oskar Hollenweger hat angesetzt hatte, für ihn eine Falle zu locken. Das war ein Deutscher. Und wir haben das noch behandelt im Verwaltungsrat. Ich kann mich noch gut besinnen. Ich habe sogar noch die Frage gestellt, hat der Diemer eine Webseite? Der hat sich, glaube ich, als Immobilieninvestor ausgegeben oder so etwas. Also wir haben das behandelt. behandelt und wir haben das abgeklärt, wer das könnte sein. Und der Oskar Hollenweger hat den Auftrag gehabt, eigentlich vom Verwaltungsrat weitere Abklärungen zu treffen. Und dann haben sie das einfach missbraucht, das Gespräch, und für ihn in eine Falle hineinzulocken.
Also es war nicht nur der Diemer, sondern es war ja der Fall Ramos.
Ja, der kommt dann noch. Und das war ja dann ganz schlimm gewesen. Der Ramos war ein Verbrecher gewesen.
Also hat man einen kolumbianischen Drogenbaron in Amerika aus dem Gefängnis entlassen und dann in die Schweiz gekommen, damit er von der Bundesanwaltschaft missbraucht werden konnte, dieser Bank. Am Anfang hatte ja der Ramos noch nichts gegen die Bank, sondern nachher, als er gespürt hat, dass er vielleicht auf dünnem Eis ist, hat er wieder etwas bringen müssen, Und dann hat er einfach gesagt, ich weiss noch etwas, ich kenne auch noch den Hollenweger, und ich kenne noch die Bank, und das ist auch noch mit Geldwäscherei und so weiter und so fort. Und dann hat die Staatsanwaltschaft das voll wieder aufgenommen und ist gegen Oskar Hollenweger losgegangen.
Es ist haarsträubend, das muss ich also schon sagen.
Es gibt X-Staatsanwälte, die haben müssen gehen, wegen diesem Fall. Ja. Ich weiss die Namen gar nicht mal, wie viele das gesehen sind. Ja. Oder? Und eben der Bundesrohrblocher, letztendlich kann man sagen, das hat ihm auch den Kopf gekostet. Also, man wollte ja sowieso loswerden, den Blocher, und dann hat man etwas gesucht. Und weil er eingriffen hat, hat gesagt, die Judikative und die Exekutive, das hat einfach getrennt sein, oder?
Ja.
Und wenn natürlich eine Staatsanwaltschaft im Prinzip judikativ aktiv wird, Presse informiert und so weiter und so fort, dann ist ja der dermassen vorverurteilt, der hat ja gar keine Chance mehr. Oder?
Natürlich.
Und das hat er ja unterbinden. Ja, ja. Und er hat ja noch Recht bekommen.
Ja, genau.
Also 2011 ist der Hollenweger von allem freigesprochen worden.
Ja, ja, klar. Und ich mache mich noch an einen Anlass besinnen, wo ich eingeladen war. Und dann bin ich zufälligerweise neben dem damaligen Bundesanwalt Rorschacher, hat der geheissen, der spätere Künstler, bin ich neben dem Herrn Rorschacher gesessen. Und ich habe dann gefunden, fairerweise sage ich ihm, tue mich vorstellen und sage ihm auch, wer ich bin. Und dass ich da die Bank geführt habe, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, vom Oskar Hollenweger. Und nachher hat er auf mich eingeredet, mit dem Finger auf mich gezeigt und auf mich eingeredet. Da habe ich gespürt, der ist voller Wut, und der ist einfach voreingenommen. Der hat gar nicht können über das reden, das Thema unabhängig reden oder ein bisschen mit einer gewissen Zurückhaltung sachlich das ansprechen. Der ist voreingenommen gewesen. Das ist ihm der Ehrgeiz von einem Bundesanwalt, der unbedingt einen Fall hätte wollen haben, wie sie es in Amerika haben, oder die grossen Fälle, die politischen Fälle, und dann weiss ich, irgendjemand, Trump oder weiss der Teufel wer, weiss ich ins Gefängnis bringen.
Bei mir am Mikrofon der Georges Bindschädler, ein Urberner mit Zürcher Wurzeln. Das ist fast ein kleiner Widerspruch, aber es ist tatsächlich so.
Ja, es ist so, ja.
Und er hat in die Familie von Graferried hineingeheiratet. Wenn wir sagen, der bekannteste Mann von der Familie war der Charles Graferried. Das war der Papa von der Frau von Georges Bindschädler. Du hast 26 Jahre lang mit dem Charles zusammen geschafft. Und hast du dich nachher kurz bevor 50 warst, entschieden, du willst dich mit dieser Prinzenrolle eigentlich nicht mehr recht geben, oder? Mhm, ja. Und hast die Unternehmung verloren. Also du hast eine riesengroße Verantwortung gehabt, oder? In all diesen Bereichen, oder? Die ganze Gruppe, oder? Das ist ja Immobilien, das ist Bank, das ist damals auch noch ein Verlag, also die Berner Zeitung hat dazugehört, oder? Espas Media war das, glaube ich, hat Gruppe geheissen. Ja. Also ein riesiges Ding, und irgendwie hat halt der alte Charles, ich sage das jetzt so, nicht loslassen, oder? Er hat den jüngeren George nicht machen und dann hat es dir, ich sage jetzt, ausgehängt und du bist gegangen.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen so. Vielleicht ist es effektiv, hat es mir vielleicht ein bisschen auch ausgehängt. Aber ich muss sagen, er hat mir eine Chance gegeben, in jungen Jahren eine Firma führen, eine Unternehmung führen. Und ich muss sagen, ich habe dort ein bisschen Unternehmungsführung gelernt und das hat mich angefangen zu reizen. Und das hat mich viel mehr gereizt als juristische Tätigkeiten zu machen, die Unternehmung zu führen und zu entwickeln. Und ich habe ja das Private Banking aufbauen, ja die anderen Dienstleistungen können, aufbauen. Das war eine grossartige Zeit gewesen. Und dann hat es aber einen Vorfall gegeben. Ich hatte ja eine Streifung gehabt, etwa mit 48. Kurz eben bevor ich gegangen bin. Und dann bin ich ein halbes Jahr halt da niedergelegen. Man merkt heute nicht mehr. Also ich habe mich relativ schnell erholt. Aber ich hatte ein Aneurysma, das zu einer Streifung geführt
hat. Ist ein Äderli geplatzt, oder?
Ja, in der Halsschlagader ist ein Äderli verletzt gewesen. Und das hat dann ein Gerinnsel ins Hirn gespült, wo dann zu Lähmungserscheinungen, leichten Lähmungserscheinungen geführt hat, die heute aber weg sind.
Und wie hat dir das weiter dazu geführt? Also du bist nachher einen Moment lang weg gewesen.
Ja, und dann
kann man sich vorstellen, du kommst wieder ins Büro zurück und die Stuhl hat es gar nicht mehr gegeben, oder?
Ja, nein, nicht ganz. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben gewesen, aber er hat natürlich dann wieder das Gefühl gehabt, jetzt müsse er wieder die Führung in die Hände nehmen, hat das dann auch gemacht. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich dann sehr bald gemerkt, da hat etwas Grundlegendes geändert. Oder ich konnte dann keine Sitzung mehr abhalten, ohne dass er dabei war. Und das merkt man dann schnell, dass einem die direkt unterstellten Leute nicht mehr auf einen schauen, sondern auf den, der noch weiter oben steht, oder, für anfangen zu schauen. Und dann kann man sich nicht mehr durchsetzen. Irgendwann musste ich mal Charles müssen sagen, los, entweder befiehlst du oder befiehle ich. Aber beide geht nicht, sonst muss ich halt dann gehen. Und das war ganz klar gewesen. Wer hätte gehen müssen, oder? Und dann war natürlich auch noch ein bisschen mit 50. Fährt man sich ein bisschen an, überlegen, was habe ich noch für eine Perspektive. Und ich habe mir dann gesagt, jetzt kann ich noch ein paar Jahre vielleicht bleiben, bin aber unglücklich in diesen paar Jahren. Und dann ist es zu spät, um zu gehen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt muss ich halt jetzt gehen. Und darum bin ich nachher gegangen.
Und du hast ja nachher auch eine Firma noch geführt, also die Firma, die der Zementit, da kennt alle noch den Zementit, oder?
Ja, ja.
Jeder, der mal die Finger zusammengeklebt hat mit Zementit.
Ja.
Das ist ein Markenprodukt, das man gar nicht so recht weiss, dass das zum Beispiel aus der Schweiz kommt.
Ist das
euch wichtig gewesen? Also Zementit hat man überall in jedem Warenhaus können kaufen. Ist euch das wichtig gewesen, dass man eigentlich auch die Firma hinterher kennt? Oder ist es wichtiger gewesen, dass das Produkt im Vordergrund steht?
Ja, die Firma Merzu Bentele, die das hergestellt hat, ist eigentlich nie so eine grosse Marketingfirma gewesen. Der Zementit hat sich von selber ein bisschen durchgesetzt. Und zwar ist er aus Lack entwickelt worden, wo fluoreszierendes Pulver auf den Uhrenzifferblättern angeklebt hat. Früher hat man da Kleister gebraucht und der wird brüchig, der Kleister, und weil er austrocknet und dann geht die Farbe ab. Und das war ein bisschen die moderne Entwicklung gewesen. Das ist in die Uhrenindustrie gegangen, der Zementit versehen mit einem fluoreszierenden Pulver drin, wo leicht radioaktiv ist. Radium hat man ursprünglich gebraucht, später hat man den Tritium gebraucht. Und das war ein Erfolgsprodukt gewesen. Und dann in den 30er Jahren hat die Schweizer Uhrenindustrie eine Krise erlebt. Und dann haben sie den Lack haben sie als Leim für Konsumenten verkaufen unter der Marke Zementit. Und das war ein durchschlagender Erfolg. Und dann hat man den Zementit gekannt, aber wer dahinter gestanden ist, hat man natürlich nicht gekannt. Weil die Firma Merzu Bentele ist nie als Marke gebraucht worden. Wir haben später nach dem Krieg so Dichtungsmassen gemacht. Das sind auch Klebstoffe. Und die Dichtungsmassen die hat man unter anderen Marken verkauft. Gomastit beispielsweise oder Merbenit. Alle so kleine Anspielung auf Zementit, aber nicht auf, und auf Merzubenteli, aber das hat man nicht.
Also, Zementit ist ein Produkt, zum Bürger herabgekommen ist, das hat jeder kennt, und die anderen Produkte sind dann mehr so ein bisschen im professionellen Bereich, also vom Handwerk gebraucht worden.
Genau, und so, und darum hat man eigentlich die Firma Merzubenteli gar nicht so richtig wahrgenommen.
Aber wie kommt ein Jurist, der ein begnadeter Autor ist, militärisch auch immer wieder sich äußert und Bücher schreibt darüber, wie kommt der zu einem Klebstoffhersteller?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich bin von meinem Freund einmal angefragt worden, ob ich nicht würde seine Klientschaft im Verwaltungsrat von der Merzubenteli AG vertreten. Die haben ein Gestürm untereinander, ein Erbschaftsgestürm, oder? Und das hat zuerst müssen bereinigt werden. Und dann bin ich dort in diesem Verwaltungsrat gewesen, relativ jung, so um 1990 und bin auch ein bisschen mitgeholfen, nachher eine Lösung zu erarbeiten. Und der frühere Präsident war ein älterer Verleger, der Max Haupt. Der wollte aufhören. Und dann hat er mich vorgeschlagen als sein Nachfolger. Und dann bin ich dann Präsident gewesen. Und dann bin ich 12 Jahre Präsident gewesen. Und dann haben sie mich gefragt, weil der Geschäftsführer, der aus der Familie, Aktionärsfamilie war, hat ein Gesundheitsproblem gehabt, haben sie mich gefragt, ob ich nicht würde, die Führung übernehmen. Und dann habe ich ja gesagt, ich habe eine Chance dort drinnen gesehen. Und eine Industriefirma zu führen, ist auch noch etwas Interessantes. Und ich bin ja sehr breit interessiert. Und dann habe ich mich ein bisschen auch in die Chemie eingearbeitet. Das hat mich einfach noch richtig faszinieren. Der Ärmel reingenommen.
Und du bist kein Sesselkleber mit Zementit oder so bei der Klebstofffirma. Nein. Du bist dort heute nicht mehr dabei.
Nein, letztes Jahr ist mein Mandat ausgelaufen, mein letztes Verwaltungsratsmandat. Und ich habe vor mehreren Jahren auch die CEO-Funktion, also die delegierte Funktion, in jüngere Hände übergeben.
Schorsch Binschädler, du gibst deine Gedanken immer wieder auf Papier wieder. Mhm. Du tust publizieren, man hört viel von dir. Und ich würde gerne mal auf einen Text zurückgreifen, der 2015 geschrieben worden ist. Und zwar
Jugendsünde.
Ja, so lange ist es jetzt auch noch nicht her.
Ja.
Also, da geht es um Wirtschaft. Das ist, der Titel war «Ziviler Ungehorsam – Gedanken zum Tagebuch von Jobst Wagner». Der Jobst Wagner, ein Freund von dir, der eine grosse Firmenfamiliengruppe vertritt, die Rehau, im Kunststoffbereich aktiv ist, sehr erfolgreich. Und da hast du eigentlich zu ein paar Sachen Stellung genommen. Und eine ist, und das ist interessant, und da hast du nicht recht bekommen. Und zwar schreibst du über Banken, dass man Banken viel zu stark reguliert und diese Handschellen anlegt, und man soll jetzt die endlich laufen, sonst kommt das nicht gut. Jetzt, ein paar Jahre später, also 10 Jahre später oder so, sagt man, man hat sie fast zu viel laufen. Also wir haben ja der grösste Skandal ist ja gewesen, der Tod von der Credit Suisse und die Fusion in die UBS, die massive Konsequenzen wird haben, wo man gar noch nicht alle kann überprüfen kann. Auch wenn die Fusion durch ist, wird das noch nachhaltig sein und lang Problem verursachen. Da kommen wir vielleicht noch zurück. Jetzt, wenn du das hörst, oder, dass du geschrieben hast, jetzt lassen wir doch die Banken endlich vom Stapel und geben denen Freiheit, oder, dann willst du gerne, dass der Text gar nicht mehr im Internet publiziert wäre.
Mal. Ich stehe dazu. Das muss man aus der Zeit muss man das sehen. Und eigentlich ist es, glaube ich, immer noch etwas dran. Damals, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch ein bisschen vorgeworfen, den Bankverwaltungsräten auch vorgeworfen. Und das ist übrigens auch ein bisschen meine Erfahrung. Man fährt, wenn man so stark reguliert ist, dann tut man nur noch Boxticking betreiben. Das heisst, man schaut, tue ich alle die regulatorischen Vorschriften, tue ich die einhalten oder nicht. Das steht im Vordergrund. Man schaut gar nicht mehr auf das Geschäft. Ich war dann auch noch einmal in einer Vermögensverwaltung im Verwaltungsrat. Gewesen. Und irgendwann habe ich denen gesagt im Verwaltungsrat, hört, jetzt kehren wir die ganze Traktandenliste um. Ich will die Regulatorien, will ich erst am Schluss anschauen, jetzt will ich mal über das Geschäft reden. Und ich bin überzeugt, die UBS hat die Bilanz gar nicht angeschaut. Der VR von der UBS in der Zeit, im 2008, wo sie ja ins Schlittern gekommen sind, die haben nur geschaut, ob sie die regulatorischen Bedingungen erfüllen. Und das haben sie dann auch. Aber die Bilanz ist derweil verludert und die Risiken sind aus dem Ruder gelaufen. Und wahrscheinlich ist mit der CS wieder genau das Gleiche passiert. Und wenn ich dann noch schaue, wer in diesem Verwaltungsrat gesessen ist, von der Credit Suisse Holding, und jetzt sage ich etwas, was politisch völlig inkorrekt ist, aber das war ja nur noch gegendert. Man hat nur noch geschaut, dass Frauen dort drin sind. Ich habe nichts gegen Frauen, im Gegenteil, ich habe selber Frauen gefördert.
Du hast ja viel daheim auch, oder?
Ja, ich habe viel daheim. Ja, und wenn ich an BKW denke, wo wir ja CEO hatten, wo sich da hat müssen, auch ein bisschen durchsetzen und die habe ich auch geholfen stützen. Aber das war nur noch Gender. Und nachher, wenn man Frauen sucht, dann findet man sie vor allem in den Beratungen, in beratungsnahen Tätigkeiten. Aber es hat niemand gehabt, der eine grosse Bank geführt hat. Niemand, der eine grosse Unternehmung geführt hat. Vielleicht mit Ausnahme von Herrn Schwan kann man sagen, es gibt immer Ausnahmen.
Wobei wir gerade schnell von Herrn Schwan zurückgreifen wollen. Ja. Er hat es geschafft, die Aktien von 400 Franken Richtung 200 Franken zu halbieren.
Ja, das stimmt auch.
Also, ich kann das nicht gerade rühmen, oder? Ja. Er war im Ausschuss, gewesen, im personellen Ausschuss von der Credit Suisse, wo die Leute ausgelesen haben, die Verantwortung haben, kann er sich auch nicht rühmen. Ja. Also, wenn der zurückgeht nach Österreich, dann haben wir vielleicht auch nichts verloren, oder?
Ja, vielleicht. Ja, ja. Vielleicht. Ich kenne ihn auch nicht.
Aber ich kenne ihn auch nicht, aber das sind Fakten, oder?
Ja.
Also er ist ausgestiegen, wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, es wird brenzlig.
Ja, das könnte sein.
Er hat ihm wahrscheinlich Familie, Hoffmann, Öri und so weiter gesagt, weißt du, was ist jetzt vielleicht wieder? Du verlorst Credit Suisse und hat den Credit Suisse lassen und hat die anderen Nullen wieder Rohner und so weiter einfach weitermachen.
Ja, ja.
Bis zum bitteren Ende.
Oder? Ja, und was man darum nicht darf vergessen, Verwaltungsräte, ob kleine oder grosse Firma, man muss auch Reserven haben. Man muss auch können zusätzliche Zeit einbringen. Plötzlich gibt es eine Krise und dann ist der Verwaltungsrat gefordert. Dann kann er nicht einfach sagen, nein, vier Sitzungen und das lenkt. Dann lenkt das eben nicht, oder? Und das ist das, was ich auch vorwirfe.
So, Spinnschädel, im gleichen Text möchte ich noch gerne etwas anderes zitieren. Dort steht, habt den Mut, euch nicht allen idiotischen Verordnungen und Vorschriften zu beugen. Resigniert nicht. Ganz im Gegenteil, lasst euch nicht sagen, wie ihr zu leben und zu wirtschaften habt, leistet endlich zivilen Ungehorsam. Kommt da der 68er führen, oder was ist
ja,
das?
Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ja. Also ich habe so ein bisschen l'esprit de contestation, habe ich auch ein bisschen in mir. Aber ich glaube, auch mein Vater hat das gehabt. Das ist ein bisschen etwas, wo mir prägt.
Du hast richtig auffordern, oder? Leistet endlich zivilen Ungehorsam, oder?
Ja.
Und zivil Ungehorsam heisst ja, dass ich etwas nicht mehr erfülle, was der Staat von mir erwartet.
Ja, ich muss nicht das eigentlich machen, was man mir vorschreibt.
Und, aber das bedeutet ja, dass wenn du das machst, dass du vielleicht immer wieder mehr in die Fänge reinkommst. Also, dann leistest du mal zivil ungehorsam beim Punkt A und das wiederum erzeugt B und C, oder?
Ja.
Und dann hast du nachher das Problem, hast du das ganze Alphabet nachher hinter dir.
Ja. Aber wir sollten nicht uns, die Vorschriften sollten uns das Denken nicht abschalten. Wir sollten, eigentlich wollte ich das damit sagen, wir sollten gleich noch denken.
Du warst Verleger oder wichtiger Mann bei der Berner Zeitung. Die Berner Zeitung hat dir nachher geholfen sterben, in dem Sinn, dass das einen ITX-Konzern eingegliedert hat.
Ja, da bin ich nicht mehr dabei
gewesen. Ah, du bist unschuldig in dem
Fall. Ich bin unschuldig.
Gut, also das nehmen wir so zur Kenntnis.
Ja.
Aber wenn du den Bund noch Berner Zeitung sind weiterhin in Berner Hand. Die haben ihre Unschuld verloren.
Leider, ja.
Und das ist eigentlich in der ganzen Schweiz so gelaufen. Also CH Media ist einfach mit dem Einkaufskörper durch die Schweiz durch und hat die Zeitung reingelegt.
Ja.
Und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Ringe und dann gibt es sicher noch den TX-Konzern, der immer noch relativ mächtig ist, aber schon primär eigentlich mit seinen Hauptorganen, die er hat. Also damals, wo du noch dabei gewesen bist, die 26 Jahre, ist die Verlegerschaft schon noch sehr breit gewesen und heute ist sie sehr monopolisiert. Was hat das für dich direkt für einen Einfluss, die Monopolisierung?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese eigentlich nicht mehr regelmässig eine Zeitung. Ich tue ein bisschen durchblättern auf der Internetseite, was bringen die Zeitungen für Themen, damit ich, und dann, ja, ich muss an verschiedenen Orten schauen, dass ich noch an meine Informationen herkomme. Aber das grosse Problem ist schon, dass die Medien eigentlich einem nicht mehr informieren. Es ist nur noch Unterhaltung. Das, was wichtig ist, wenn jemand irgendwo umgebracht wird oder eine Bombe losgeht, dann ist es wichtig. Und dann kann alles andere findet einfach gar nicht mehr statt. Mir bieten sie nicht mehr das, was ich erwarte. Und ich will nicht hören von einem Schwimmbad in Zuchwil, wo man muss sanieren muss und dass das jetzt einen politischen Krach auslöst. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert zu wissen, was geht politisch in der Schweiz, einfach faktenmässig, und was geht in der Welt. Fakten.
ESC, das ist der Song Contest. Die Schweiz hat der Nemo geschickt. Und der Nemo sagt ja, ich bin ein bisschen Frau, ich bin ein bisschen Mann, ich weiss nicht so recht. Ich habe zwar lange Hosen an und dann noch ein Röckchen drüber nehmen. Wie siehst du das? Ist das effektiv das Verabschieden an und für sich von einer Gesellschaft, von der Normalität? Oder ist das die neue Normalität und die, die anders denken, die sagen, es ist eigentlich nicht so wahnsinnig intelligent, was wir jetzt hier machen. Wie ist da deine Position?
Also ich bin relativ offen diesen Sachen gegenüber, aber ich finde, es ist einfach übertrieben. Man macht aus einer unwichtigen Geschichte eigentlich, in Anführungszeichen, macht man eine riesen Sache. Man könnte meinen, die Hälfte die von der Bevölkerung sei irgendein LGBTQXM oder wie das Zeug heisst. Dabei ist es gar nicht so. Das sind 99% der Leute sind immer noch Männer und Frauen, und dann gibt es Kinder, Buben und Mädchen. Das ist immer noch so.
Also leben und leben lassen, kein Problem.
Kein Problem.
Aber bitte nicht zelebrieren, oder?
Ja, genau.
Was würdest du heute einem jungen Menschen mitgeben, wenn du würdest sagen, ich habe jetzt, so wie dein Papa, ich gebe dir jetzt etwas auf den Weg und bitte du doch das nachvollziehen. Was wäre das?
Das wäre, ich würde einem Jungen immer sagen, er soll gute Arbeit machen. Also Arbeit suchen, arbeiten und Freude an der Arbeit auch haben. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten im Leben, dass man sich eine Tätigkeit erschafft, die einem eine Existenz ermöglicht, eine Existenz so, wie man sich sie auch vorstellt, und man das auch mit Liebe und Engagement macht. Wir tun heute die Arbeit einfach völlig anders. Wir zahlen ja die Leute, dass sie nicht mehr arbeiten. Und dann haben wir nur psychiatrische Fälle.
Schon Spinschädli, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns vorbeigekommen bist bei Aktiv Radio. Es hat Spass gemacht.
Danke.
Und ich weiss nicht, ob es noch wahnsinnig viele Leute gibt, die gleich denken wie du. Was denkst du?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon nicht. Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, ich werde alt. Aber ich habe gleich das Gefühl, irgendwo gibt es noch so gewisse Wahrheiten. Und die werden. Und das Aktivradio beweist mir das auch ein klein. Da ist jemand dahinter, der sich weigert, einfach Mainstream und der Tendenzen klein beizugeben.
Also, was wir natürlich machen, also wir versuchen jetzt nicht irgendwie eine politische Grundhaltung durchzusetzen, sondern bei uns ist links und rechts hoch willkommen.
Ihr seid relativ offen, ihr seid faktenbasiert und personenbasiert. Die nehmen Person ernst. Und zwar jede.
Das ist so. Und, und ob jetzt jemand links oder rechts ist, wir sind eine Stunde am Mikrofon zusammen und ich höre immer mit Spass zu.
Ja, eben.
Herzlichen Dank.
Merci, danke, Daniel.
Aktiv Radio Interview.